Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute gleich zu Beginn Nathalie Amiri begrüßen. Seit vielen Jahren eine der prägenden Stimmen in Deutschland, wenn es um Iran geht. War Korrespondentin in Teheran für die Kollegen der ARD, hat bis heute Kontakt in das eigentlich abgeschottete Land und sagt, die Iraner sind, bemerkenswerter Satz, sind im Januar nicht auf die Straße gegangen und zu Tausenden ermordet worden, weil sie Nietzsche und Kant lesen wollten, sondern weil sie einfach nicht mehr überleben können. Sie spricht von mehr als 5000 geschätzt Unternehmen, die mittlerweile geschlossen sind, von mindestens 2 Millionen Arbeitslosen, von einer horrenden Inflation, einer zerstörten Ölinfrastruktur. Wie lange also wird das Regime das noch durchhalten, das offenbar am Tag über 400 Millionen Dollar verliert, wenn es so weitergeht? Und was ist das für eine Strategie? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, und wie sehen die Menschen das auf der anderen Seite? Wie sehen das die Amerikaner? Klaus Brinkbäumer ist bei uns, war lange US-Korrespondent für die Kollegen beim Spiegel, der einen interessanten Punkt macht, wenn er sagt, Trump hat plötzlich zum ersten Mal auch ein Problem mit seinen eigenen Leuten. Denn seitdem er sich mit dem Papst angelegt hat, hat ihn, glaube ich, sogar einen Loser genannt, bricht ihm plötzlich die christliche Basis weg. Er ist für lange Zeit durch dieses immer noch so faszinierende Land gereist. Der Reisebericht ist vor einiger Zeit schon in Form eines sehr lesenswerten Buches erschienen, in dem er beschreibt, was dieser Faschismus made in USA, wie er es nennt, tatsächlich ist, wie er daherkommt und, schöne Geschichte, warum er mal ein Interview mit Trump nicht veröffentlicht hat, weil er ihn so langweilig fand. Und der schöne Satz dazu lautet, aus dem wird sowieso nichts. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr.
Schön, hier zu sein.
Frank Umbach ist bei uns, einer der zurzeit gefragtesten Gesprächspartner des Landes, würde ich sagen, weil er tief drin ist in der Welt der Energie, Energiesicherheit, Energieabhängigkeit. Und das ist nicht nur Öl und Gas, wie wir seit gestern wissen, das ist auch Kerosin. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, ein interessanter Moment gestern in der Sendung, als Jürgen Hart, der außenpolitische Sprecher der CDU, schon einmal dezent darauf hinwies, dass es vielleicht schon bald ein Problem mit dem Flug auf die Philippinen geben könnte. Eines aber, so kam es zumindest bei mir an, eines ist sicher, nämlich der Flug nach Mallorca. Ist er das wirklich? Wollen wir Frank Umbach fragen. Und was passiert da gerade in Schwedt? Wichtige deutsche Raffinerie. Herzlich willkommen. Freue mich sehr.
Danke.
Ja, und wenn man ganz genau wissen will, was da gerade in der Straße von Hormuz passiert, dann muss man Moritz Brake fragen, der erst in der vergangenen Woche dazu unser Gast war, ehemaliger Marineoffizier, der vor Jahren selbst vor der somalischen Küste Piraten festgesetzt hat und also eine Ahnung davon hat, wie Angriffe auf Tanker, auf große Frachtschiffe ablaufen. Im Moment, sagt er, ist es so verrückt, dass alles gleichzeitig passiert. Während am Freitag die Nachricht kam, und zwar vom iranischen Außenministerium, so habe ich das verstanden, dass die Straße offen sei und die Börsenkurse nach oben schossen, bekam ich einen Funkspruch, der offenbar von einem Revolutionsgardisten stammte und der da lautete, glaubt diesen Idioten nicht, die Straße ist zu. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Danke. Ja, schönen guten Abend in die Runde. Wir haben viel zu besprechen. Vielleicht die erste Frage an Sie, Herr Umbach. Die Lufthansa hat gestern angekündigt, 20.000 Kurzstreckenflüge bis Oktober zu streichen, 20.000, das ist viel. Flugpreise sind stark gestiegen, die Airlines diskutieren offenbar sogar über rückwirkende Preiserhöhungen für Flüge, die schon gebucht, bezahlt sind. Das heißt, die Menschen sorgen sich nicht nur um ihren Sommerurlaub. Ist diese Sorge berechtigt?
Ja, sie ist berechtigt, wobei die jetzigen Flugstornierungen noch nicht das Resultat von Verknappungen sind, sondern eher das Resultat eben der steigenden Kerosinpreise und auch in der Erwartung, dass in diesem Sommer deutlich weniger Menschen fliegen, die Airlines dann gleichzeitig ökonomischen Druck eben haben, weil sie die Kosten nicht mehr so ohne weiteres weitergeben können. Viele Flüge sich dann eben nicht mehr rentieren, wenn die vielleicht nur noch ein Viertel oder halb voll sind. Ja, und dementsprechend ist das insofern nicht überraschend, dass dann doch im großen Maße dann eben Flüge gestrichen werden. Und wenn man die Langstreckenflüge nimmt, nehmen wir mal an, für einen Urlaub Richtung Asien, dann kommt ja noch die Unsicherheit hinzu, ob vor allem die asiatischen Staaten dann vor Ort Kerosin haben, um die Flugzeuge, die hier aus Frankfurt kommen, aus Europa kommen, entsprechend dann zu betanken, damit die Menschen auch wieder zurückkehren können.
Ich gestern mit Herrn Hart hier noch unterhalten, da ging es genau um dieses Szenario. Und ich hatte im ersten Moment die Idee im Kopf, als er sagte, naja gut, die kommen dann halt nicht mehr zurück. Dachte, okay gut, dann lass uns alle einmal Philippinen buchen, dann bleiben wir da halt eine Weile und machen länger Urlaub. Aber meint er, die heben dann natürlich erst gar nicht ab, logischerweise, ja, genau. Wenn die Betankung nicht sichergestellt ist vor Ort. Das heißt, wenn die Bundeswirtschaftsministerin, wenn Katharina Reiche sagt, das ist ein interessanter Satz jetzt in dem Zusammenhang, ich glaube erst vor 2 Tagen in der Süddeutschen Zeitung, ich bleibe bei meiner Aussage, die Versorgungssicherheit in Deutschland ist gewährleistet. Und jetzt kommt's, jedes Wort wichtig, sowohl bei Benzin, bei Diesel, als auch bei ausdrücklich Kerosin. Wie lange?
Also ich versuche gerade, sicherlich zu interpretieren. Zum einen ist es ein Best-Case-Szenario, muss man ganz klar sagen.
Ja, das ist interessant, das fiel gestern auch. Ein Best-Case-Szenario. Und ich habe hinterher sehr bereut, dass ich da nicht noch mal deutlicher nachgefragt habe. Weil das scheint so ein Wording zu sein, auf das man sich geeinigt hat. Was ist denn ein Best-Case-Szenario, wenn die Straße morgen aufgeht oder übermorgen oder nächste Woche?
Dass die Straße tatsächlich kurzfristig aufgeht, wobei da viele kritische Anmerkungen zu machen sind. Das haben wir vor 4 Wochen, glaube ich, auch schon mal diskutiert. Selbst wenn die Straße aufmacht, und wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Iraner das nicht weiter stören, dann wird es ja dauern, bis diese 1000 Tanker-Containerschiffe tatsächlich dann durchkommen. Ja, es gibt einige sicherlich Reedereien, also es gibt Reedereien, normalerweise sagt man bei den Griechen, die sind risikobewusster, die werden wahrscheinlich mit als erstes dann durchfahren. Es gibt andere Reedereien, die werden erstmal abwarten. Ja, aber selbst wenn das ja alles passiert, dann muss man ja bedenken, dass wir diese Versorgungslücke, die wir nun weltweit ja auch haben, erstmal aufgefüllt werden muss. Und das ist dann ein Prozess, der sich nicht nur über wenige Wochen, sondern Monate, möglicherweise 1-2 Jahre hinzieht.
1-2 Jahre.
Und dann kann durchaus es noch passieren, das ist eben das andere Problem, dass ja auch Öl-Gas-Förderanlagen ja zerstört worden sind. Die müssen aufgebaut werden. Und die Saudis und auch die Kataris haben gesagt, das kann teilweise bis zu 3 bis 5 Jahre dauern. Ja, also ich gehe mal vielleicht davon aus, dass es ein bisschen optimistischer ist. Ja, aber es ist jedenfalls nichts, wo wir jetzt erwarten können, dass wir innerhalb der nächsten Monate oder bis Ende des Jahres wieder auf ein Preisniveau zurückkommen, wie zu Beginn oder ja vor dem jetzigen Iran-Krieg.
Und es muss nur eine Drohne fliegen von einem Hardliner.
Davon spreche ich jetzt noch nicht mal.
Davon spreche ich jetzt noch nicht mal. Er sprach ja nur vom Best-Case-Szenario. Ja. Da ist die Drohne schon raus, ne? Genau. Glaube ich das verstanden?
Genau.
Weiß das bitter.
Und ich frage, was für eine Versorgungssicherheit ist denn eigentlich gemeint? Ja. Versorgungssicherheit, dass der Rettungshubschrauber noch fliegt und die Bundespolizei noch fliegt und die Bundeswehr noch fliegt oder aber, dass Leute sorglos Urlaubsreisen machen können. Ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe, die wir uns auch gedanklich mal langsam viel mehr mit befassen müssen.
Genau.
Ja, jemand benutzt in diesen Tagen dafür das Wort Triage. Ich glaube, ein Kollege in der Welt war das, glaube ich. Ja. Der sagte, also die Formulierung war, wir sind vielleicht als Deutschland gar nicht so abhängig, weil wir viel aus Norwegen kriegen. Bei Kerosin, ja, da ist der blinde Fleck über 50%. Und er sprach von einer Triage, die da droht. Wie würde die denn aussehen? Wie würde die funktionieren? Wir kennen den Begriff ja in einem ganz anderen Kontext, einen sehr traurigen Zusammenhang. Aber der meint ja einen bestimmten Mechanismus.
Nein, es muss ganz klar dann priorisiert werden, welche Sektoren dann entsprechend primären Zugriff eben auf die verbleibenden oder verknappten Kerosin und andere.
Bundeswehr
das,
nicht.
Das gilt ganz bestimmt für die Bundeswehr. Genau, das wäre der erste Faktor, den ich auch nennen würde. Das können wir natürlich nicht machen. Es gilt sicherlich für besonders energieintensive Wirtschaften. Mhm. Ja, man würde natürlich versuchen, den einfachen Bürger zunächst mal, da gibt es ja eine ganze Reihe von Diskussionen, Tempolimit. Ich kann mich als Kind erinnern, da hatten wir autofreie Sonntage, kann mich an diese Bilder
jedenfalls noch erinnern. Ich weiß, aber Ihr Auto fährt ja nicht mit Kerosin. Ich bin jetzt gerade bei Kerosin.
Okay,
wie würden genau, Sie, aber die Triage bei Kerosin?
Genau, also da würde mit Sicherheit die Tourismusbranche wäre sicherlich mit als erstes betroffen. Ja. Ne? Und wie gesagt, da kommt man nicht drum rum, dass man klare Prioritäten setzen muss. Worauf ich nur aufmerksam machen will, weil das in den deutschen Diskussionen so völlig eigentlich untergeht ist. Also wenn wir von einer strategischen Kerosinreserve sprechen oder kürzlich die Diskussion strategischen Gasreserve, dann haben haben die meisten die Vorstellung, dass die wirklich nur für Deutschland sozusagen in einem Krisenfall da ist. Und das stimmt eben nicht. Ja, es gibt ein Gerichtsurteil des Europäischen Gerichtshofs aus dem Jahr 2021. Ich hatte übrigens mit der Nord Stream-Diskussion damals noch zu tun, wogegen die Bundesregierung entschieden worden ist, eben, dass dieses Kernprinzip der Energiesolidarität, das im Lissabonner Vertrag verankert, genau, also der Verfassung der EU, in vielen Energieverträgen, eben nicht, wie damals die Bundesregierung geglaubt hat, nur ein politisches, unverbindliches Prinzip ist, dem man im Ernstfall sozusagen nicht folgen muss, sondern es ist ein gesetzlich verbindendes Prinzip. Also wenn wir könnten uns dann nicht auf die Hinterbeine stellen und sagen, ist mir völlig egal, wie es in den anderen EU-Staaten aussieht.
Das heißt, ja, im Zweifel müssten wir von dem Kerosin, von dem wir ohnehin zu wenig haben, auch noch was abgeben.
Auch abgeben. Damit, das ist eine Frage, mit der sich zum Beispiel eine Taskforce der Europäischen Kommission tatsächlich beschäftigt. Mhm. Die versucht im Moment aufzulisten, nicht nur die staatlichen Reserven übrigens von Kerosin, sondern auch die kommerziellen, was viel schwieriger ist, ja, weil das bisher sind da nie Daten gesammelt worden.
Okay.
Ja, um dann auch zu sagen, was müssen wir in einem solchen konkreten Fall tun, nehmen wir an, in 2 Monaten, wo es dann tatsächlich möglicherweise eine Verknappung geben kann. Dann muss priorisiert werden, aber es muss auch geklärt werden, wie das innerhalb von Europa sozusagen dann verteilt wird.
Okay. Wow. Bevor wir gleich mal nach Iran und auch nach Amerika gucken, weil dort gibt es die Debatten ja auch, Herr Bracke, noch an Sie die Frage, weil wir beide uns in der vergangenen Woche über politische Führung auch unterhalten haben. Und Sie sagten, man muss den Leuten dann schon mal rein Wein einschenken, wenn man schon kein Kerosin mehr hat, dann zumindest das. Und man muss davor auch keine Angst haben, man kann den Leuten schon auch was zutrauen. Wie nehmen Sie in dem Zusammenhang wahr, was da gerade wieder auf offener Bühne sich abspielt? Da kommt der Finanzminister Lars Klingbeil und sagt wörtlich, wir müssen die Warnungen vor Kerosinknappheit sehr ernst nehmen. Und dann kommt die Wirtschaftsministerin und sagt Alarmismus. Bäm.
Ich denke, es geht darum, dass wir genau uns klar machen müssen, wenn wir über Versorgungssicherheit reden, dass wir über das Thema des Rettungshubschraubers sprechen. Und ganz ehrlich, auch Verantwortung der Bürger selber. Wer möchte denn gerne, dass wir auf der Ballermann-Reise das Kerosin verfliegen, womöglich hier noch irgendwie staatlich subventioniert, flankiert, durch irgendwelche Abfederungsmechanismen ermöglicht, während gleichzeitig der Rettungshubschrauber auf den Philippinen aber stillsteht? Wir sind ja keine Insel. Wir können ja nicht darüber reden und sagen, hier kann man irgendwie, weil wir gerade direkt kein Kerosin irgendwo herbeziehen, womöglich die Urlaubsreisen weiter ermöglichen. Wir ziehen das aber ja mit unserer starken Kaufkraft aus Deutschland aus dem Weltmarkt raus, wo es insgesamt zu knapp ist. Das heißt, wir müssen dringend auch anfangen, in diesen systemischen Zusammenhängen auch mit den Partnern zu denken, die wir brauchen. Denn auch für uns wird es immer kälter und dunkler da draußen und wir brauchen Partner überall.
Das ist ja das Thema von Herrn Umbach, ne? Eigentlich schon ihr ganzes Leben, wenn man mal genommen. Wir haben jetzt gerade über das Best-Case-Szenario gesprochen, ne? Können Sie nur mal andeuten, und wenn es schlimm wird, hören Sie einfach auf. Worst Case. Was ist denn der Worst Case? Der
Worst Case wäre zum nächsten Mal, wenn diese Durchfahrt durch die Straße von Hormuz jetzt über Monate lang, aus welchen Gründen auch immer, immer noch blockiert wäre. Ja, weil mit jedem Tag verschärft sich dann natürlich die Situation und die Verknappungen werden dann entsprechend einsetzen. Also dann sprechen wir nicht mehr über das Canceln von Flugzeugen wie im Moment, im Wesentlichen das Resultat des Kerosinpreises und weil wir vielleicht nicht mehr genügend Passagiere haben, die dann im Sommer fliegen, was schlichtweg zu teuer ist, sondern dann sprechen wir tatsächlich über entsprechende Verknappung. Und dann muss genau diese Priorisierung eben entsprechend stattfinden, wo von der Bundeswehr bis zu Rettungsdiensten, aber auch anderes entsprechend definiert werden muss. Und meine Sorge ist so ein bisschen auch, dass wir in solchen Szenarien bisher überhaupt nicht gedacht haben. Ja. Also unser einer hat ja versucht, über viele, viele Jahre sozusagen diesen Punkt Versorgungssicherheit zu thematisieren, dass es also sozusagen ein öffentliches Gut ist, dass wir ein Zusammenspiel von Staat und Wirtschaft brauchen. Und das Verständnis war aber vor allem auch bei Ökonomen, brauchen wir alles nicht. Die politischen Risiken werden durch die Märkte und eben durch die Unternehmen gelöst. Und das war auch das Selbstverständnis der Politik. Mhm. Und wir sind immer noch nicht da angekommen, wo wir eigentlich müssten, weil wir auch sozusagen diese Veränderung der ganzen globalen Geopolitik, der globalen Märkte, Stichwort fragmentierter Globalismus, noch nicht wirklich internalisiert haben und das umgebrochen haben. Was heißt das konkret in der konkreten Politik, auch in Geschäftsstrategien zum Beispiel?
Gibt ein schönes Bonmot von Ihnen und das zeigt ein bisschen auch auf uns als Medienschaffende. Von Herrn Umbach stammt der Satz, wenn ein Politiker der Doktorarbeit 3 Fußnoten irgendwoher hat, dann pumpen wir das auf zum Riesenskandal, so lange, bis er zurücktritt. Aber wenn es um solche Dinge geht, reden wir einfach gar nicht darüber, ja, die ehrlich gesagt viel wichtiger sind. Können wir bitte mal dieses Bild da hinten im Vollbild mal zeigen? Ist das die aktuelle Situation in der Straße von Hormuz, was wir hier gerade sehen? Ist das ungefähr das, was wir da gerade sehen?
Ja. Also es sind keine Schiffe, die da durchfahren. Das heißt also,
wie viele stauen sich da gerade?
Also es ist nach wie vor die Zahl, die auch der Verband Deutscher Reeder schon von Anfang an auch genannt hat. 2000 Schiffe sitzen fest, 20.000 Seeleute. Und an der Reaktion zum Beispiel auf diese erste Ankündigung, die Straße ist offen, sind ja auch einige Schiffe, die quasi darauf gehofft haben, dass das gelingt. Ja. Hatten sich schon positioniert, sind dann Anker aufgegangen, haben die Maschine angeschmissen, sind eben mit der Hoffnung, dass sie da durchkommen, losgegangen. Fahren, um dann aber vor Ort eben mit diesen Funksprüchen konfrontiert zu werden und eben nicht nur der Ansage über Funk, sondern auch den konkreten Maßnahmen. Mhm. Also ein Tanker beispielsweise hat versucht, obenrum zu fahren, also in der Annahme, dass das Minenfeld, was der Iran verkündet hat, existiert, haben sie das nach oben hin, Richtung Norden gemieden und sind dann tatsächlich auch auf die Revolutionsgarden gestoßen, die dann auch ihren Ankündigungen Taten folgen ließen und auf das Schiff schossen und es zum Umdrehen bewegt haben. Ja, das heißt also auch hier ist etwas, wo wir den Ernst der Lage wieder bestätigt bekommen. Mhm. Was übrigens auch noch ein interessanter Punkt ist, dass diese Blockade, die der Iran da durchzieht, die umfasst uns ja auch. Seeblockaden sind Instrumente des Krieges. Mhm. Seit 2500 Jahren bekannt in der Geschichte, begleiten Schifffahrt immer schon, begleiten Machtpolitik immer schon. Aber Seeblockaden sind Instrumente des Krieges. Das heißt, der erste Schuss gegen uns auch ist bereits gefallen. Wir haben uns allerdings bisher entschieden, nicht zurückzuschießen. Mhm. Das heißt, genau das, was auch die Golfstaaten tun, also abwehren, die Drohnenangriffe, die kommen, sie reagieren mit Abwehrmaßnahmen, aber die Golfstaaten gehen nicht offensiv gegen den Iran vor. Und auch wir in Europa, nicht nur Deutschland alleine, aber eben auch mit unseren Partnern in Europa, haben uns entschieden, auf diesen kriegerischen Akt bisher nicht in gleicher Münze zu reagieren.
Das ist wahr, wenn man an die Engländer auch denkt, auf Zypern und so weiter, wie zurückhaltend die waren.
Eine andere Dimension, die man nicht übersehen darf. Also wir hatten ja bis vor kurzem die Situation, bevor die Amerikaner die Blockade erhoben hatten, dass einerseits die iranischen Schiffe noch durchfahren konnten und eben auch vereinzelt indische und chinesische Schiffe. Mhm. In den USA wird ein Szenario jetzt diskutiert. Nehmen wir an, wir werden die Straße in den nächsten Monaten zu haben. Dann könnte der Konflikt auch zwischen USA und China viel eskalieren, weil sich das zunehmend dann auch auf die chinesische Wirtschaft auswirkt. Also das kann man jetzt ohnehin schon beobachten.
Für die es vielleicht nicht, ich glaube ungefähr 90% des iranischen Öls ging, glaube ich, direkt nach China.
Ja, wobei das für China bisher weniger ein Problem war, eben als weil das ist ein Elftel. Für die Iraner ist es ein größeres Problem. Ja. Aber worauf ich aufmerksam machen will, es könnte eben zu einer Eskalation auch der US-chinesischen Beziehungen führen. Nämlich dann, wenn sich das zunehmend dann gesamtwirtschaftlich eben auch auf China auswirkt. Und das ist dann auch ein Resultat sozusagen der globalen Wirtschaftsmisere, die daraus ja resultiert. Und da wird in den USA tatsächlich auch eben ein Szenario diskutiert, wo die Chinesen vielleicht dann sich überlegen, entweder stellen sie die USA vor die veränderten Tatsachen, sagen, entweder lasst ihr unsere Schiffe durch, ja, oder wir garantieren das selbst. Das heißt, da wird bereits diskutiert, ob dann möglicherweise chinesische Kriegsschiffe eskortieren. Ja, ich halte das jetzt nicht für das wahrscheinlichste Szenario. Aber je länger jedenfalls dieser Konflikt natürlich dauert, umso größer sozusagen sind die wirtschaftlichen Auswirkungen, insbesondere auch auf China, auch auf uns. Ja, aber umso größer sind die weiteren Eskalationsrisiken. Deswegen kann man das nicht von vorne Reihen sozusagen
auch. Es passieren unglaubliche Dinge in diesen Tagen. Irgendjemand von Ihnen hatte das irgendwo in einem Interview, glaube ich, erzählt, dass die Chinesen Gas kaufen und ihre Kohlekraftwerke anwerfen und für sehr viel Geld wieder auf den Weltmarkt werfen. Sie waren das.
Genau, sehen generell, weil Asien spielt ja nach wie vor in dem Primärenergiemix Kohle eine viel, viel größere Rolle. Also China selbst verbraucht so viel Kohle, mehr Kohle als der Rest der Welt, trotz aller Fortschritte bei den erneuerbaren Energien, die es da gibt. Und hat jetzt, und das haben andere asiatischen Staaten auch gemacht, wobei andere asiatische Staaten auch nicht diese Möglichkeiten haben, die China hat, weil China hat zum Beispiel eine strategische Ölbevorratung von 140 Tagen, geht also über unsere mittlerweile hinaus. Bei Gas sieht es allerdings, sind es nur 13 Tage. Und jedenfalls hat die Situation ökonomisch betrachtet sozusagen China genutzt und hat jetzt die Kohlebefeuerung angeworfen. Dadurch sind Gasreserven frei geworden, was in einigen Ländern auch für Europa zunächst mal ganz gut ist, mit Blick eben, dass wir ja auch Gas jetzt demnächst sozusagen einlagern müssen für den Winter. Das beginnt ja immer im Frühsommer.
Genau.
Ja, verkauft aber natürlich dieses Gas, was damit frei geworden ist, weil man weniger verbraucht, zu dem allerhöchsten Preis, den Gas im Moment
klassischer Kriegsgewinnler, würde ich sagen. Ich würde gerne einmal Nathalie Jamiri fragen. Frau Jamiri, der Blick ins Land. Ich habe das vorhin so aus dem Kopf zitiert. Ich glaube, es sind 438 Millionen Dollar ungefähr.
435 Millionen.
Oder sowas.
Aber genaue Zahlen gibt es sowieso nicht.
Auf jeden Fall enorm viel Geld, die das Regime jeden Tag verliert. Jeden Tag.
Und nicht nur das, sondern sie importieren ja auch noch sehr viel, exportieren viel. Und auch das sind zusätzliche Verluste, die sie täglich hinnehmen müssen. Zusätzlich zu der Internetblockade, die ja schon seit mehr als 50 Tagen anhält, die das Regime verordnet hat. Aber allein dadurch gibt es Verluste von 80 Millionen US-Dollar pro Tag für das Regime.
Muss man einmal erklären, ne? Weil digitaler Handel offenbar in Iran ein gutes Ding war. Kommt auf
aufblühender
Wirtschaftszweig.
Ja, also gerade aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit haben sich dann viele über Instagram, so Instagram-Shops, eingerichtet und die fallen jetzt gerade alle weg. Zusätzlich, Sie hatten es vorher erwähnt, durch die Zerstörung der Infrastruktur und der Zerstörung von, man geht davon aus, 70% der Petrochemie und 70% der Stahlindustrie.
70%, so fast alles.
Und Schlüsselindustrien des Landes sind 2 Millionen Arbeitsplätze weggefallen. Das heißt, auf die Arbeitslosigkeit, auf überhaupt die Armut, auf das, diese wirtschaftliche katastrophale Lage im Iran ist seit dem Krieg das Land also wirklich im freien Fall. Und Pezeshkian, der Präsident des Landes, sagte neulich, wir stehen kurz vor einem wirtschaftlichen Kollaps. Das heißt, es ist wieder, wir haben ja zu Beginn des Krieges von einem Spiel auf Zeit gesprochen. Es ist auch jetzt, also wie lange hält das Regime noch durch? Also ist Trump der Erste, der blinzelt oder das Regime?
Genau.
Und nachdem aber das Regime mit Hardlinern jetzt besetzt ist, seit dem 28. Februar, nachdem Khamenei getötet wurde und dann dieses Machtvakuum sich aufgetan hat und da einfach alle radikalsten, brutalsten, kompromisslosesten Politiker des Systems in dieses Vakuum gegangen sind, ist es schwer. Also die werden kämpfen, bis sie sterben. Auf Kosten der Bevölkerung,
Ist ihnen egal. Können Sie das einmal erklären, was wir daran sozusagen psychologisch offensichtlich nicht verstehen? Was ist das für ein Kampf, den die da gerade kämpfen? Was ist die Idee dahinter? Ist das der Kampf sozusagen, wir verlieren um gar keinen Preis unser Gesicht? Wir machen das so lange, wie es geht, egal was es kostet? Also oder ist das einfach nur sehr raffiniert und sehr zynisch und sehr arrogant? Nach dem Motto, wir haben da einen Hebel und wir tun euch richtig weh, so lange, bis ihr dann nachgebt. Was ist das?
Also dieses System wurde ja oft beschrieben als Gottesstaat in den letzten Jahren, Mullah-Regime. Ich würde beide Begriffe nicht mehr verwenden. Ich sehe die Revolutionsgarde im Grunde genommen in allen Schlüsselpositionen jetzt. Es gab immer Lager zwischen Pragmatikern und Ideologen. Mhm. Und die Ideologen, die wirklich bis ans Ende gehen, die für die Revolution kämpfen, das sind die jetzt, die an der Macht sind. Und Revolutionsgarde heißt ja, also Sepoy Pastorone Enrelobe Islami, die Übersetzung davon heißt, die Hüterwächter der islamischen Revolution. Mhm. Und die nehmen das ernst. Wenn sie sich Leute anschauen wie Sol Khadr, der jetzt Nachfolger von Larijani, des obersten nationalen Sicherheitsrates, oder Ahmad Wahidi, der Chef der Revolutionsgarde. Das sind Hardliner. Und
kennen Sie diese Leute? Haben Sie die mal getroffen in Ihrer Zeit?
Ich habe Wahidi, als er Verteidigungsminister war, selber noch auf einer Militärparade direkt face-to-face interviewt. Das sind radikale Männer, die dir als Frau nicht in die Augen schauen. Die meistens, wenn man sich die Namen, kann jeder mal googeln, die Namen googeln, die haben meistens einen Fleck auf der Stirn. Mhm. Und damit zeigen sie, wie oft sie beten, weil dieser Stein, auf den sie sich niederneigen, immer wieder auf die Stirn geht und dann wollen sie ihre Gläubigkeit. Absolute ja. Gläubigkeit und na, aber wir haben sie schon immer intern, das sind die Fanatischen, die mit diesen Abdrücken auf der Stirn und die sind jetzt an der Macht und wir hören ja immer wieder, es wird ja immer von unterschiedlichen Aussagen getroffen. Sie hatten es auch erwähnt, Adolf Chi sagt, die Straße ist auf. Und genau. Dann heißt es wieder, die Revolutionsgarde sagt, nein, sie sind ist zu.
Also der Außenminister.
Der Außenminister, der iranische Außenminister. Genau. Ich würde auf die zivilen Institutionen überhaupt nicht mehr hören. Wie Präsident und Außenminister. Die sind nur die ausführenden Organe. Die das Sagen haben im Iran, sind heute die Revolutionsgardisten. Und innerhalb der Revolutionsgardisten gab es eben Pragmatiker und Ideologen. Und innerhalb der sind die Hardliner jetzt am Zug, die weder Kompromiss noch Kapitulation kennen.
Und wer ist da gerade sozusagen der Mann, der in dieses Machtvakuum reingeht? Auf wen müssen wir achten in den nächsten Wochen, Monaten?
Also es ist die 1-Million-Dollar-Frage.
Ich weiß.
Es kann.
Aber ich dachte, wenn jemand, dann Sie.
Mal gucken, ob ich, wenn ich es jetzt sage, in 2 Wochen noch richtig liege, weil sich so viel permanent verändert. Dieses Machtvakuum, das entstanden ist, ist ja auch dadurch entstanden, dass es gab immer verschiedene Machtzentren. Und also das ganze System war immer institutionalisiert. Das heißt, es gab nie diese eine Person, aber sie hat sich gebündelt in Ayatollah Khamenei. Und der ist jetzt weggefallen. Und sein Sohn, und ich habe gestern, den haben wir nie gesehen und nie gehört. Und ich habe gestern mit einer Person gesprochen, die sehr nahe der Revolutionsgarde stand, die sie mit aufgebaut hat, einer der wenigen Whistleblower, er hat gesagt, keiner weiß, wo er ist. Die einen sagen, er ist verletzt in Rom, er liegt dort im Koma. Die anderen sagen, er ist gesund und versteckt sich nur. Die Dritten sagen, er ist schwer verletzt und ihm fehlt ein Bein und er musste operiert werden. Also keiner weiß, wo diese Person ist. Das Einzige, was wir wissen, es gab keine Sprachaufnahme. Er hat 2 Statements bis jetzt verlesen lassen. Genau. Und die hat er nicht. Also wir hören weder seine Stimme noch haben wir ein Bild gesehen. Das heißt, diese Figur Ayatollah Khamenei, die früher zwischen den verschiedenen Machtzentren ausbalanciert hat, mal die Pragmatiker hat sprechen lassen. Zum Beispiel können Sie sich daran erinnern, als Qasem Soleimani getötet wurde, der Chef der Quds-Brigade in Bagdad.
Bagdad war es ja, Bagdad.
Durch eine amerikanische Drohne. Haben eigentlich Experten vorher gesagt, jetzt eskaliert das. Es ist nichts passiert. Es ist kaum was passiert. Das war ein symbolischer Retaliation, aber es war im Grunde genommen nichts. Das war der Ausgleich durch Khamenei. Er hat immer wieder das ausbalanciert. Und jetzt gibt es keine Balance mehr. Ich möchte nicht damit sagen, also ich möchte nicht Khamenei beschönigen. Er ist eher im Hardliner. Aber um die Macht auszubalancieren und um auch zu überleben als Staat, als System, hat er diese Balance hinbekommen. Genau. Sehr, sehr lange. Und die gibt's jetzt nicht mehr. Und jetzt gibt's einen Machtkampf auch, übrigens, also Ghalibaf kommt auch aus dem innersten Apparat. Und er ist ein Revolutionsgardist. Aber Ghalibaf ist eher der Pragmatiker, der sagt, lass uns einen Deal machen. Und die zu Hause sind, wie Ahmad Wahidi, Solrat, die sagen, no way. Und was zusätzlich on top, das Ganze würde ich noch sagen, negativ beschleunigt ist diese Eskalationsrhetorik von Trump, weil er den Hardlinern damit Fressen gibt, dass sie immer wieder sagen, so nicht und wir bieten denen die Stirn und das befeuert sie und auf der anderen Seite haben sie dann noch die Anhänger, die sie instrumentalisiert haben, um die Straßen zu besetzen, um nicht gleichzeitig auch noch einen Kampf gegen die eigene Bevölkerung zu führen, weil die dürfen jetzt auf keinen Fall auf die Straße kommen, denn das würde das System wirklich in einen maximalen Stresstest versetzen. Ja.
Das ist interessant, was Sie über die Balance erzählen. Deckt sich 1:1 mit dem, was Bente Scheller hier vor einiger Zeit gesagt hat. Die sprach von einer Choreografie zwischen Israel und dem Iran. Sagte, da gab es immer die üblen Drohungen, die wüstesten Beschimpfungen. Und trotzdem war irgendwie klar, wir kriegen das irgendwie miteinander hin. Weil wir diesen Mann da im Hintergrund gerade sehen, Frau Amiri, Trump. Wer ist Trump für die Iraner im Moment? Wie sehen die den? Eigentlich, ist das der Befreier? Ist das der Vernichter?
Wenn Sie sagen, die Iraner, wen meinen Sie, das Regime oder die Bevölkerung?
Nein, ich meine die Bevölkerung die Bevölkerung. Die Bevölkerung.
Ich kann es gar nicht oft genug sagen, die Diskrepanz und die Kluft zwischen Bevölkerung und Regime ist, ich glaube, so groß wie in keinem anderen Land auf der Welt. das Regime ist, wenn wir es vergleichen wollen, Nordkorea und das und die Bevölkerung ist Südkorea. Mhm. Das heißt, sie haben nichts mehr miteinander zu tun. Also die Anhänger auf den Straßen, ja.
Diese 20% ungefähr,
ja. Sagt man. Ah. Aber die Mehrheit der Iraner hat mit diesem Regime nichts zu tun. Und die hatten zu Beginn des Krieges wirklich darauf gehofft, also viele hatten gehofft, dass Trump durch diesen Krieg das Regime stürzt. Das ging ja während dem 12-Tage-Krieg, ja. Haben sie ja sehr mit diesen Präzisionsangriffen eine bestimmte Führungselite ausgeschaltet. Mhm. Das war in einem Rahmen, wo sie sich noch keine Sorgen gemacht haben, wohin das geht. Und sie haben sich eigentlich mehr gefreut. Am ersten Tag des Krieges, als Khamenei getötet wurde, habe ich eine Sprachnachricht, mehrere bekommen, aber von einem Mädchen, die frohlockte, die schrie, die so glücklich war vor Freude. Die Menschen sind auf die Straße gegangen, obwohl Krieg war, obwohl sie Angst vor diesem Unterdrückungsapparat haben. Und sie haben getanzt, weil die Freude so groß war. Jetzt, ich habe vorgestern mit ihr sprechen können und es geht ganz schwer, nur über sehr teure VPN-Channels, dass man rauskommt, sagte sie, wir machen uns große Sorgen. Das Land ist, die Infrastruktur ist massiv zerstört worden. Das System, das Regime ist immer radikaler. Zum Schluss bleiben wir mit diesem Regime übrig. Und was, also einmal, wenn Trump einen Deal macht mit dem Regime, dann helft, dann gnade uns Gott. Die sind jetzt schon in ihrer Selbstherrlichkeit, fühlen die sich so überleben. Sie besetzen die Straßen. Sie drohen uns. Es wird jeden Tag hingerichtet. Heute Morgen wurde einer hingerichtet. Vorgestern wieder einer, der protestiert hat. Heute hat mir seine Cousine, die kannte ich nicht, geschrieben über Instagram. Sie hat gesagt, das war mein Cousin. Sie lebt hier in Deutschland. Sie sagte, der war unterwegs zum Einkaufen bei den Protesten im Januar. Sie haben ihn einfach verhaftet. Meine Mutter ist wochenlang durch alle Gefängnisse gegangen und hat ihren Sohn gesucht. Letzte Woche hat die Revolutionsgarde sie angerufen und gesagt, nächste Woche kommt er frei. Und dann haben sie vorgestern über die Medien erfahren, dass er hingerichtet wurde. Das ist das Regime heute im Iran.
Deswegen, es gibt ja neue Verhaftungswellen auch, wenn berichtet wird. Also
ja, genau. Deswegen, ja,
wenn Trump ankündigt, dass er die Infrastruktur bombardieren würde, also ein Kriegsverbrechen ankündigt, wenn er dann das Verschwinden einer Zivilisation ankündigt oder jedenfalls androht, muss sich die Bevölkerung ja gemeint fühlen.
Es herrscht Todesangst. Ja, klar. Weil genau an diesem Tag auch Brücken, Züge, ich meine, ich habe von der Infrastruktur der Stahlindustrie, das sind Staatsunternehmen. Auf der einen Seite sind es Einnahmen für das Regime, auf der anderen Seite sind es Arbeitsplätze für die Menschen. Ja. Und diese Menschen, die sich zu Beginn viele gefreut haben und jedes Mal mit illegalem Alkohol angestoßen haben, wenn eine Rakete einschlug, dann...
Die haben wirklich die Raketen mit illegalem Alkohol, jede einzelne Rakete, die einschlägt.
Wenn sie ins Geheimdienstministerium getroffen haben, wenn sie Polizeistationen, Basij-Milizen getroffen haben, haben sie sich gefreut. Aber dann ging die zivile Opferzahl immer höher und die Zerstörung wurde immer massiver. Und sie haben sich gesagt, wohin führt das? Gibt es eine Strategie? Ist es Israel vielleicht egal, ob dieses Land im Chaos versinkt? Hauptsache, es gibt keine Gefahr mehr aus dem Regime kommend. Und was will Trump überhaupt? Also welche Strategie hat Trump? Und deswegen machen sie sich sehr große Sorgen jetzt.
Ich habe mitgekriegt, auch wenn man mit Iranern hier in Deutschland gesprochen hat, dann kriegt man immer mit, dass eigentlich die Haltung war, egal wie schlimm es wird, Hauptsache, wir werden die los. Und auch wenn wir einen hohen Preis dafür bezahlen müssen, wir wollen nicht weiter so leben. Ist das dort auch so in der Bevölkerung und ist das im Zweifel immer noch so?
Also,
oder was ist die Haltung?
Als ich vor 5 Jahren den Iran verlassen musste und dann nicht mehr einreisen durfte, ging es den Menschen schon schlecht. Und sie sind immer wieder auf die Straße gegangen. Und während sie aber auf die Straße gegangen sind, war immer dieser minimale kleine Lichtpunkt am Ende des Tunnels. Wenn es einen Regime-Change gibt, dann geht es uns besser. Jetzt wurde dieser Regime-Change versucht und sie sind zurückgeblieben mit einem noch radikalisierten Regime. Und wir sehen, also die Hysterie in der gesamten Welt, dieses Regime hält die Welt in Atem. Ja, und die Menschen haben es nicht geschafft, Natürlich haben sie es nicht geschafft und jetzt fällt es vielleicht jedem auf. Weil mir wurde immer gesagt, ja, wenn die 80% dagegen sind, wieso gehen die nicht auf die Straße? Die ganze Welt schafft es gerade nicht, aus dieser maximalen Krise rauszukommen.
Guter Punkt, guter Punkt. Ich würde gerne einmal, weil Klaus Brinkbäumer gerade anfing zu erzählen, Amerika, wie sieht es denn auf der anderen Seite aus, Herr Brinkbäumer? Wie sehen die Amerikaner das, wenn sie auf den Mann mit dem offensichtlichen Bad Hair Day schauen? Wie sehen die den mittlerweile, seine eigene Anhängerschaft? Was passiert da gerade in Amerika?
Na, die Amerikaner ist immer eine Formulierung, die schwer zu treffen ist, weil Trump natürlich
seine Basis, seine Leute. Die anderen, bei denen ist klar, wie die ihn finden.
Genau. Ja. In seiner Anhängerschaft wird der Krieg kritisch gesehen, kritischer von Tag zu Tag. Der Präsident wird sehr genau gehört. Es wird wahrgenommen, dass Trump den Krieg nicht erklären kann, dass er kein Ausstiegsszenario hat. Die Anhänger Trumps nehmen auch wahr, dass Trump von Wegbegleitern, Joe Rogan, Tucker Carlson, Leuten, die wichtig sind für den Podcaster.
Ehemaliger Joe Rogan ist der wichtigste Podcaster in Amerika.
Tucker Carlson, ein ehemaliger Fox-Moderator, der auch immer mal als möglicher Nachfolger genannt wird. Die haben sich
Ist das so, ja?
Das war so, ja. Ich glaube, Tucker Carlson riskiert das gerade, weil er den Bruch mit Donald Trump riskiert.
Wow.
Aber die Anhänger Trumps nehmen wahr, dass Trump tatsächlich kein Szenario für das Ende dieses Krieges hat, dass er die Ziele, die er verfolgt, nicht erklären kann, dass Trump, und das ist der Kern, seine eigene Strategie America First auf den Kopf gestellt hat. America First meinte eine Blickrichtung nach innen, die amerikanische Wirtschaft, die soziale Situation seiner Anhängerschaft. Plötzlich geht es um Weltherrschaft, ne? Weltdominanz, Kriege im Ausland nach Gutdünken führen zu können. Die Anhänger, viele nehmen ihm das übel und es gibt aber den harten Kern in der sogenannten MAGA-Bewegung, der alles mitmacht, was Donald Trump verfügt. Ich habe während der Recherchen im vergangenen Jahr viele der Trump-Anhänger getroffen, die sehr leidensbereit sind, die tatsächlich sagen, weil sie Trump auf eine geradezu religiöse Weise verklären, der weiß etwas, was wir nicht wissen. Und diese Leute sagen auch jetzt wieder, dass dieser Krieg natürlich irgendeinen Sinn haben muss, den wir vielleicht nicht verstehen, aber unser Führer weiß, was er tut.
Also wirklich religiös sozusagen, da ist der Messias mit dem Mysterium, das wir nicht haben.
Das meint einen inzwischen kleiner gewordenen, aber immer noch wesentlichen, weil lauten Teil der MAGA-Bewegung, Leute, die Trump blind vertrauen und folgen, egal wohin er sie führt.
Das ist interessant. Vielleicht hören wir einmal kurz rein. Tucker Carlson, haben Sie gerade erwähnt, ist ja der Mann, der damals auch dieses Interview mit Putin gemacht hat. Und auch einer, der
möchte.
Genau, bitte?
Wenn man es Interview nennen möchte.
Das war der Versuch eines Gesprächs zumindest. Und Putin war es, der es eigentlich kaputt gemacht hat, weil er monologisiert hat bis zum geht nicht mehr. Aber geschenkt. Das ist auf jeden Fall jemand, der im Weißen Haus ein- und ausging, von dem man weiß, dass er riesigen Einfluss auf Trump hatte. Und der Bruch deutete sich schon vor einigen Tagen an. Und das kommt genau mit dieser christlichen, wenn man will, biblischen Argumentation um die Ecke, die sagt, wie kannst du an Ostern sowas machen? Wie kannst du an Ostern drohen, eine ganze Zivilisation auszulöschen? Was maßt du dir eigentlich an? Jetzt hat er sich wieder geäußert und wir hören einmal kurz rein.
So looking back, being, because, I mean, you and I.
Wenn ich also zurückblicke, du und ich und alle anderen, die ihn unterstützt haben, du hast Reden für ihn geschrieben, ich habe Wahlkampf für ihn gemacht. Wir waren ganz sicher daran beteiligt. Es reicht nicht aus zu sagen, naja, ich habe meine Meinung geändert oder, oh, das ist schlimm, ich steige aus. Es ist so, auf kleine, aber reale Weise sind du und ich und Millionen von Menschen wie wir der Grund, warum das gerade passiert. Also ich glaube, es ist ein Moment, in dem wir mit unserem eigenen Gewissen ringen müssen. Das wird uns noch lange quälen. Mich jedenfalls. Und ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich die Leute in die Irre geführt habe. Das war nicht meine Absicht. Das ist alles, was ich sagen kann.
Eine neue Qualität.
Wirklich.
Bisher hatten die Anhänger Trumps, also die genannten prominenten Podcaster, ich sag's mal so, themenbezogen Trump kritisiert. Ja, wenn es um den Umgang mit den Epstein-Akten ging oder natürlich um den Iran-Krieg, haben sie gesagt, das ist falsch. Aber grundsätzlich sind wir bei Trump, schon weil wir alle so leidenschaftlich gegen die Demokraten sind. Die Bewegung Trumps definiert sich sehr über Feindbilder. Dass Carlson jetzt sagt, die Unterstützung Trumps war grundsätzlich ein Fehler, das hätten wir nicht tun sollen, ist eine neue Qualität.
Ja. Ganz andere Dimension. Und hat das auch zu tun mit dieser, wahrscheinlich ist es in den Augen dieser Leute eine Anmaßung, wenn man diese Bilder sieht, Trump plötzlich als Erlöser, als Jesus, der dann, vielleicht können wir das einmal zeigen, hier, das hier zum Beispiel. Ja.
Er sagt, er sei Arzt.
Ja, ja gut, da hatte man das Gefühl, ich brauche jetzt ganz schnell eine gute Ausrede. Ja. Eigentlich bin ich ja nur Arzt und so weiter. Und
ich kann eigentlich nur jemanden heilen.
Genau. Wie kommt das? Ich meine, diese christlichen, teils ja auch fundamentalistischen Kreise in den USA, nicht alle, aber viele, aber es ist eine große Masse von Menschen. Und eigentlich ein wichtiger Teil der Basis, wenn man sich diese MAGA- und Trump-Basis anschaut. Wie kommt das bei denen an, sowas? Ist das Blasphemie in den Augen dieser Leute?
Ja, auch da wieder gibt es viele, die Trump ganz pragmatisch betrachten und Trump als denjenigen sehen, der gegen das elitäre, aus ihrer Sicht woke, linke angegangen ist und der vor allem eine wirklich wesentliche Komponente geliefert hat, dass die Verschärfung des Abtreibungsrechts, ne? Weil er Supreme Court Richter installiert hat, die das legendäre Urteil Roe versus Wade in den USA gekippt haben und Abtreibung wieder kriminalisiert. Das passiert
auf
gerade.
Nationale
und
Ebene
auf nationale haben, Ebene ne? hiefen. Und das ist ein Kernelement der religiösen Gruppen in den USA. Das war das, was sie immer wollten. Religion ist auch Kulturkampf in den USA.
Absolut.
Die Evangelikalen definieren sich über eine sehr feste oder geradezu wörtliche Bibelauslegung und sind aber vor allem eine politische Gemeinschaft, ein politischer Zusammenschluss. Mhm. Ein sehr traditionsbewusstes Leben, ein sehr konservatives Leben, sehr männlich dominiert. Und die haben sich mit Trump verbündet, weil sie von ihm erwartet haben, dass er ihre Interessen durchsetzt. Ja, es gibt einige, die sagen, und es sind nicht so wenige, Trump habe blasphemisch geredet. Bilder wie dieses seien Blasphemie, also die Auseinandersetzung mit dem Papst. So. Nehmen ihm die Katholiken übel. Das ist eine weitere sehr große Gruppe.
Richtig.
Die Evangelikalen sind ein großer Unterstützerkreis Trumps. Die Katholiken sind ein weiterer. Und das verzeihen ihm die gläubigen Katholiken nicht, dass Trump ausgerechnet den Papst attackiert.
Selbst J.D. Vance macht mit beim Angriff auf den Papst. Und ich dachte,
er sollte sich aus theologischen Dingen heraushalten, beziehungsweise vorsichtig sein in
ja,
theologischen
Fragen. Ja, das ist eine interessante
Fragen.
Ansage an den Papst.
An den Papst, ja.
Der das ja beruflich macht. Ne?
Das ist mal eben sein Fachgebiet.
Wollte er sagen, ja.
Ja, genau. Es geht darum, dass Trump Autorität in allem sein will und es wirklich nicht erträgt, wenn es eine Autorität in bestimmten Sachfragen, wie zum Beispiel theologischen, anderswo gibt, die ihn dann auch noch zu kritisieren wagt.
Und er möchte seinen Kopf als Fünften in den Mount Rushmore einmeißeln und dafür verlieren andere an anderer Stelle ihren Kopf und die ärmste Milliarde leidet am allermeisten unter den wirtschaftlichen Folgen gerade.
Ja. Ich finde ja ganz bemerkenswert die Rolle auch des Papstes. Ne? Ist ja hochinteressant, weil die amerikanischen Bischöfe, von denen habe ich bis jetzt nicht viel gehört.
Na, es gab, das ist auch neu, wir sind ja bei Dingen, die sich verändert haben, Kritik durch Amerikas Kardinäle. Die haben sich geäußert und Trump dafür kritisiert, dass er so weit gegangen ist. Ne? Sie haben den Post an Ostersonntag angesprochen, da hat er ja auch noch über Allah geredet. Gepriesen sei Allah. Ostersonntagmorgen in den christlich geprägten USA. Das haben die Kardinäle Amerikas übel genommen und ja, der Papst, ein Amerikaner, das ist wichtig, der erste Papst, der mit so einem Chicago-Akzent spricht, der hat sich nach meinem Gefühl bisher sehr souverän verhalten, kritisiert und dann wieder zurückgezogen, ganz feinsinnig gesagt, warum heißt der Social-Kanal von Trump Truth Social, also Wahrheit, das sei ja nicht so ganz passend. Also der hat so eine feine Ironie in diesem Konflikt, während Trump immer wütender wird.
Hat Trump das Gefühl, dass er ihm sozusagen den Stuhl Petri verdankt?
Dass der Papst durch Trump in sein Amt gekommen sei, das hat Trump gesagt.
Hat er gesagt?
Ja, er hat das behauptet.
Ach, okay.
Der hat gesagt, der Papst müsse dankbar sein, weil er nur, weil Trump im Weißen Haus sitze, gewählt worden sei. Okay. Hybris ist ein Wort, das man mit Donald Trump selbstverständlich in Verbindung bringen kann.
Mhm. So, und jetzt müssen wir einmal noch ganz kurz, wenn wir bei diesen Themen sind, über den Kriegsminister sprechen, über Pete Hegseth. Ja. Eigentlich Verteidigungsminister, aber offenbar sieht er und definiert er seine Rolle der anders. Auferstehung ist das Thema. Wir hören mal kurz rein.
Ein abgeschossener Pilot entging mehr als einen Tag lang der Gefangennahme, indem er Bergrücken erklomm, während er vom Feind gejagt wurde. Am Karfreitag abgeschossen.
den ganzen Samstag in einer Höhle, in einer Felsspalte versteckt und am Sonntag gerettet. Bei Sonnenaufgang am Ostersonntag aus dem Iran ausgeflogen. Ein wiedergeborener Pilot, wohlbehalten zu Hause, eine Nation jubelt. Gott ist groß.
Es fehlt dir der Satz, das größte Comeback seit Lazarus. Also jemand, der sich da so wahnsinnig religiös inszeniert. Und dann passiert das Ding im Pentagon. Bevor wir das gleich sehen, er betet dort. Das macht er offenbar regelmäßig. Und betet dann etwas, was es in der Bibel so gar nicht gibt. Obwohl er immer vorgibt, sehr bibelfest zu sein. Bevor wir das gleich sehen.
Ich weiß nicht, worauf Sie anspielen, aber ich nehme an, dass
die Tarantino-Geschichte,
das Drehbuch von Quentin Tarantino, Pulp Fiction.
Genau. So. Halten Sie das für ein Versehen? Die sagen ja jetzt, ja, das war Absicht, aber wir wussten wir natürlich und so weiter. Oder haben die es wirklich nicht gemerkt?
Es ist ein fürchterlicher Fehler im Pentagon. Entweder hat irgendein Helfer oder eine Helferin ihm das untergeschoben. Ich halte es auch für möglich, dass Hegseth selber irgendeine künstliche Intelligenz gefragt hat und ihm das dann zugespielt wurde, weil es ja so plump ist und so ist absurd falsch ist.
So einmal kurz erklären, was da passiert ist, ne?
Ja, er hat, vielleicht sollten wir es erst hören, er hat eine lange Passage, die nahezu wortgleich in Pulp Fiction vorgetragen wird, als Bibelzitat
aus einem Tarantino-Film
vorgetragen.
Verkauft.
Und genau. Er ist der Kriegsminister, so möchte er heißen, der Verteidigungsminister, so ist er immer noch offiziell zu nennen, der immer wieder die Bibel, Gott in diesen Krieg hineinbringt und damit argumentiert, dass die USA, weil sie durch Gott geschützt seien, eben auch ein besonderes Land seien.
Genau. Und es ist ehrlich gesagt nur die letzte ironische Pointe, dass dieses Gebet in diesem Film ausgerechnet vom Killer, vom Mörder im Film vorgetragen wird. Wir hören mal kurz rein.
The path of the downed aviator is beset on all sides.
The path of the righteous man is beset on all sides
by the iniquities of the selfish and the tyranny of evil men.
By the iniquities of the selfish and the tyranny of evil men.
Blessed is he who, in the name of camaraderie and duty, shepherd the lost through the valley of darkness.
Blessed is he who, in the name of charity and goodwill, shepherds the weak through the valley of darkness.
For he is truly his brother's keeper and the finder of lost children.
For he is truly his brother's keeper and the finder of lost children.
And I will strike down upon thee with great vengeance.
And I will strike down upon thee with great vengeance
and furious anger.
And furious anger.
Those who attempt to capture and destroy my brother.
To poison and destroy my brother.
And you will know my call sign.
My name is Sandy Lord, One.
When I lay my vengeance, upon thee.
Gefundenes Fressen für alle Late-Night-Shows natürlich. Wie kommt sowas in Amerika in der breiten Bevölkerung an?
Zunächst kann man verstehen, dass das Hegseth gefallen hat, weil es ja wirklich sein Reden seit Wochen ist, dass die USA das Recht, durch Gott gegeben, das Recht hätten, diesen Krieg so zu führen, wie sie ihn führen. Und dann findet er diese Zitate und glaubt sich bestätigt. Amerika hat gelacht. Jedenfalls alle, die halbwegs neutral auf diese Regierung blicken, natürlich sowieso die, die gegen diese Regierung sind. Das war in allen Late-Night-Shows. Das ist rauf und runter zitiert worden. Hegseth war sehr kleinlaut. Er hat es nicht wirklich offensiv verteidigen können. Was soll er auch sagen?
Das ist auch schwer. Ja.
Das Pentagon sagt, das haben Sie gerade schon angeführt, das sei Absicht gewesen und ein Spiel mit Worten. Was sollen Sie auch sagen?
Was man so erzählt. Lass uns einmal wieder seriös werden sozusagen und vielleicht auch die Frage an Natalie Amiri. Wie kommt Trump, wie kommen auch die Iraner, wie kommt dieses Regime, wie kommen die da wieder raus aus dem, was da gerade sich als Treibsand entpuppt, in dem alle immer tiefer versinken?
Also das wäre ja alles so lustig,
ja, wenn es nicht, so.
Nicht mit uns zu tun hätte.
Genau.
Und wir sind wirklich immer noch, denen es am besten geht. Aber ich sehe das und bin fassungslos, dass diese Menschen über Leben bestimmen und die ganze Region da gerade in Chaos versinkt. Und ich meine, wie gesagt, ich habe vorher gesagt, im Iran dachte man, Trump könnte ihnen helfen. Aber die ganz klugen Leute in Teheran sagten mir, glaubst du wirklich, dass Trump und Netanyahu unsere Friedensengel sein sollen?
stellt sich hier heraus, sind jetzt zwei Gotteskrieger, die da aufeinandertreffen.
Es ist ein maximales Chaos. Mhm. Und wie gesagt, ein radikalisiertes, also im Grunde genommen sind sie von ihrer Mentalität, diese Radikalen im Iran und die amerikanische momentane Regierung, die schenken sich nichts.
Da wäre doch eine Basis. Was ist denn Ihr Szenario?
Sie tricksen sich permanent gegenseitig aus. Und ich meine, aber dass sie jetzt, also Trump gehen auch die Mittel aus, weil dass der jetzt ein Regime hat, das sich nicht beugt, das nicht zu den Gesprächen in Islamabad auftaucht, während Vance eigentlich schon gesagt hat, er wird fliegen. Das ist ja eine, was will er denn noch machen?
Also die härteste Demütigung versteht man doch, wenn Amerika einfach einen einseitigen Waffenstillstand verkündet. Völlig egal, ob die anderen einwilligen oder nicht, aber wir... Bitte, hier, wir machen schon mal.
Und das kennt man so nicht. Und das Schlimmste an dem Ganzen ist, dass wir Trump und die Amerikaner und diese amerikanische Regierung gerade so schlimm finden, dass die iranische Delegation in Islamabad schon fast mit Begeisterung betitelt wird, das wären jetzt diejenigen, die Trump, also die quasi unseren Frust ausleben, ja, die denen die Stirn bieten.
Sie wirken jetzt auf jeden Fall diplomatisch deutlich eleganter und weltgewandter.
Ein Regime, das jeden Tag hinrichtet, das jetzt die Schlagzeilen bestimmt. Die klugen, strategisch klugen Iraner kommen jetzt in Islamabad und man wartet auf die Lösung auf Seiten der klugen, strategischen Iraner. Und unser größter Partner verhält sich so. Also, die ganze Welt ist aus den Fugen.
Ja, aber wenn wir das da sehen, Frau Amiri, was ist denn Ihr Szenario? Und jetzt mal, ich hätte nur gerne Best Case. Worst Case haben wir schon genug. Best in Islamabad. Case. Was wäre denn das Szenario, um sozusagen gesichtswahrend da einigermaßen rauskommen? Was würden die Iraner mitgehen? Was müsste Trump unbedingt kriegen, damit er sagen kann, nee, guck mal, ist doch jetzt deutlich besser gelaufen, als wenn wir einfach mit dem alten Atomabkommen weitergemacht hätten. Was brauchen die jeweils? Darum geht's ja.
Wir sind so weit weg vom Best Case, dass ich leider schon wieder anfangen muss, dass beide Parteien einfach mit Maximalforderungen aufeinander zugehen. Denn Trump will die Urananreicherung stoppen für mindestens 20 Jahre. Die Iraner sagen 5 Jahre. Trump will das Raketenprogramm, könnte man sich bei 10 treffen. Trump will aber gleichzeitig auch das Raketenprogramm stoppen. Er will die Öffnung der Straße von Hormuz und er will die Einmischung der Islamischen Republik in der Region stoppen. Mhm. Wenn er nur die Urananreicherung und die Straße von Hormuz erreicht, dann hat er den Zustand vorm Krieg.
Genau.
Er hat einmal das JCPOA in der Luft zerrissen, der schlechteste Deal, den Obama verhandelt hat lassen, das Atomabkommen. Wo ja die Urananreicherung auf 3,67% schon begrenzt war und kontrolliert wurden, die Atomanlagen. Und die Straße von Hormuz, ich meine, vor dem 28. Februar lief da der gesamte
Fisch. Kerosin.
Das heißt, trotzdem würden die Amerikaner jetzt einschlagen, wenn sie das bekämen.
Glauben Sie?
Ich glaube ja.
Also es gibt den
Das glaube ich auch. Inzwischen. Er würde es als Gewinn verkaufen, aber die Welt wüsste, es ist kein Gewinn und es ist einfach
also inzwischen
nur.
Inzwischen ist es schon so, dass nicht nur die Israelis, sondern auch die Europäer fürchten, dass Trump einen Deal verhandeln könnte, und zwar aufgrund der innenpolitischen Problematik, der schlecht für die Gesamtregion, für die Stabilität, aber natürlich insbesondere auch schlecht für die Europäer ist. Ja, was mich nur an den europäischen Diskussionen ja stört, ist, wir haben die ganze Zeit haben uns einerseits auf Trump fokussiert und was alles falsch macht etc. Ne? Aber das ist eben nur die eine Seite. Die andere Seite, Sie erinnern sich an die Diskussionen, die wir vor 4 Wochen hatten, ich hatte gesagt, dass das scheitern wird, ist eben zu gucken, wie agiert sozusagen diese iranische radikale Führung. Und das, was sie die ganze Zeit, auch schon vor 4 Wochen geäußert hat, dass sie sozusagen sich selbst als Gewinner sieht in dieser Auseinandersetzung. Ja, also wir neigen dazu, sozusagen im Sinne von Kosten-Nutzen-Geschichten, das im westlichen Sinne zu, wir schauten uns die Kosten-Nutzen an, das ist jetzt so viel zerstört, die Iraner müssen doch plötzlich sozusagen in die Verhandlungen einwilligen. Aber ein solches Regime, Ja, und da müssen wir uns nochmal auch an den Zweiten Weltkrieg erinnern, ja, an Hitler und Deutschland hat das ja auch nicht gemacht, ja. Das heißt, sie sehen sich als Gewinner und mit jedem Tag, wie dieser Konflikt länger dauert, fühlen sie sich gestärkt. Ja, und was mir Sorgen gemacht hat, das ist diese Geschichte jetzt, als Trump verkündet hat, ja, die Iraner seien ja bereit, dieses Uran abzugeben, was ich nicht geglaubt habe. Ja, die Reaktion war ja dann innenpolitisch, ja, dass vom Parlamentspräsidenten angefangen über die Revolutionsgarden es massive Kritik am Außenministerium gab, dass sie weit sozusagen über die Verhandlungen hinausgegangen sind und die Zielsetzungen und eigentlich schon die komplette, das zumindest was bekannt geworden ist, komplett wieder einkassiert haben.
Es gab in Islamabad innerhalb der iranischen Delegation so viel Ärger, dass sie das verschoben haben, um in Teheran das zu besprechen.
Genau, und jedenfalls hat das noch mal gezeigt, wie die innenpolitischen Gewichte
Revolutionsgarden
sind.
Oder wer auch
weil
immer dort
die Revolutionsgarden
das sagen
zu Hause
nicht einverstanden ist
nicht
mit,
einverstanden war mit den Zugeständnissen, die in Islamabad im Grunde genommen schon den Amerikanern gemacht wurden.
Okay. Und das betrifft ja vor allem auch die Straße von Hormuz. Ne? Wenn man überlegt, was der Außenminister sagt und die Revolutionsgarden umsetzen und jedes Regime, jede Lösung, jedes Zugeständnis, was am Ende eine Restkontrolle des Irans über Hormuz beinhaltet, bedeutet, dass die Existenz der Golfstaaten und ein großer Teil unserer Weltwirtschaft immer nur auf Irans Gnaden funktioniert. Und die schöpfen permanent Gewinne ab, machen ihr Regime stärker und nähren damit sozusagen dieses machtpolitische Drohpotenzial zusätzlich. Das kann kein tragfähiger Frieden sein. Das ist so sehr an den Fundamenten der Existenz der Golfstaaten. Das werden die nicht hinnehmen.
Ja, was wäre das denn? Jetzt erst so richtig verstehen, welches Machtmittel sie da haben.
Genau.
Weil diese Appeasement-Politik ja zuvor auch gescheitert ist. Ja, also nach dem Houthi-Konflikt und diese Annäherung von Saudi-Arabien an den Iran, auch an der kleinen Golfstaaten. Ja. Man hat ja nie geglaubt, dass Iran in einem solchen Konflikt eben auch gerade die kleineren Golfstaaten zum Beispiel angreifen würde. Das heißt, das gesamte Geschäftsmodell, es ist nicht nur die Außenpolitik dieser kleinen Golfstaaten, ist sozusagen zerstört worden. Ja. Deswegen, auf der einen Seite haben die jetzt ein großes Dilemma, weil sie einerseits sozusagen sich weniger oder eigentlich auch auf die USA nicht mehr verlassen können. Ja. Gleichzeitig aber sozusagen ihr Geschäftsmodell, ihre Außenpolitik der letzten Jahre mit Blick eben auf den Iran eben auch zerstört worden ist und damit ein riesen Sicherheitsdilemma haben, weil sie einerseits natürlich nach wie vor auf die Amerikaner damit auch angewiesen sind. Ja.
Die Frage ist eigentlich, wie lange hält Trump durch? Denn irgendwann wird dieses Regime fallen. Nur wird Trump diese Blockade und diesen Status quo, den wirtschaftlich globalen Status über Monate halten? Nein, ich meine, wir haben die Szenarien am Anfang von Ihnen gehört. Katastrophe. Ja. Natürlich nicht nur, um das Regime zu stürzen, ist der Preis zu hoch. Auf der anderen Seite muss man sich immer wieder auch vor Augen führen, was es bedeutet, dass dieses Regime stürzt, wenn es stürzt. Denn die Straße von Hormuz haben sie als Machtmittel und Machtinstrument identifiziert und gesehen und jetzt ausprobiert. Und zwar mehr als, ich meine, sie haben Milliarden in das Atomprogramm gesteckt, um eines Tages die Atombombe zu haben, um safe zu sein. Diese Straße von Hormuz zu schließen, ist gerade eine gefährlichere und wirksamere Waffe als die nukleare Bedrohung. Ja.
Das war aber vorher schon klar. Das ist nicht neu. Das ist für uns, für viele neu, die sich mit dem Meer nicht befasst haben.
Ich habe in die letzten Jahre immer wieder in all meinen Vorträgen gesagt, das sind die Druckmittel der Islamischen Republik. Und ich habe immer gesagt, die Straße der Hormuz zu schließen, weil sie das ja öffentlich gesagt haben. Allein die Androhung, da kam ja schon so ein Zittern durch die Ölmärkte. Ja. Genau. Sie haben es nie gemacht, was aber würde wir denn, wussten es.
Was würde denn das? Die Geheimdienste haben ja selber davor gewarnt, vor diesen Szenarien. Und Trump hat nicht darauf gehört.
Genau. Ja? Was würde denn das, jetzt mal einen ganz harten Petrodollars bedeuten? Was würden die, wenn die sagen, 3 Millionen pro Schiff, pro Passage, was würden die einnehmen?
Okay, ja, wenn wir jetzt sagen, wir haben 2000, also wenn, nicht jedes Schiff, das ist ja nochmal das andere dahinter. Das ist ja nicht irgendwie ein, ich sag mal, ein legitimes Zollsystem oder was auch immer, mit allen Problemen, die da dran hängen.
Erpressung.
Sondern es ist Erpressung. Man bezahlt dafür, nicht angegriffen zu werden. Und es wird auch noch entschieden, ob überhaupt in das Privileg kommt, bezahlen zu dürfen oder gar nicht durch darf. Mhm. Das heißt, der Iran behält sich dann nach dieser Idee dauerhaft das Recht vor, auch zu sagen, ach, deine Tanker heute nicht. Oder deine Düngemittel heute nicht.
Ja. Ja, und oder die Freunde Amerikas nicht und die Chinesen und die Inder
und vor allem aber die Golfstaaten. Das heißt also jetzt gerade, ne, wir ärgern uns sozusagen über wirtschaftliche Konsequenzen und das Spüren im Geldbeutel an der Tankstelle. Aber da hängt ja so viel mehr dran. Mhm. Während wir in Europa hier sitzen und uns darüber Gedanken machen und durch Politik dafür sorgen, dass unsere Konsumenten weiterhin diese Themen und diese Produkte aus den Märkten der Welt ziehen, haben wir an anderen Stellen Wirtschaftsräume in Asien, der so groß ist wie die EU, zusammengenommen als Wirtschaftsraum, die völlig völlig abschmieren, wo also durch das Fehlen von Öl und Gas plötzlich ganz andere Bereiche der Wirtschaft den Bach runtergehen, inklusive Rohstofferzeugung an anderer Stelle, also weniger Kupfer, weniger Nickel, was auch wieder in den Ketten fehlt, oder Helium, was aus dem Golf nicht zur Verfügung steht, ein Drittel im Weltmarkt ist nicht da. Das heißt, wir wissen jetzt schon, aufgrund der Verzögerungen, die heute schon da sind, wird es Verwerfungen geben, die sich auch auf die gesamte Chipproduktion auswirken und damit auch uns an anderer Stelle treffen. Und das ist eben, ich sag mal, dieser Trugschluss zu glauben, das geht schnell vorbei. Man kann da irgendwie, ich sag mal, Notpflaster, ne, wie du das letzte Mal sagtest, drüber kleben und das geht weg. Das wird nicht passieren. Das geht lange. Dieses Problem wird uns lange begleiten. Und das nächste Problem ist, dass wir glauben, da können wir nur für uns isoliert mit umgehen. Gleichzeitig ist es für die ärmste Milliarde der Menschen das allergrößte Problem. In unseren Gesellschaften selber und in den USA noch mal mehr, ohne soziale Netze, trifft es gerade diejenigen, die sich am wenigsten zu helfen wissen, die sowieso schon keine blühenden Zukünfte vor sich ausmalen, die trifft es am allerhärtesten. Das heißt, wenn man die jetzt alleine lässt, seien das ganze Staaten, seien das einzelne Menschen in unseren Gesellschaften, dann entgärt da ein Potenzial auf, was für unsere Demokratien zu Hause gefährlich wird, was aber gleichzeitig auch natürlich unsere Netze an Partnerschaften global gefährdet. Das heißt, wir dürfen hier nicht den Fehler machen, nur an uns zu denken.
Ja, es ist ja auch ein Präzedenzfall. Ja? Also man stellt sich vor, das macht Schule, insbesondere in Asien, Taiwanstraße, südchinesisches Meer.
Es gibt ja noch ein paar mehr
Katastrophe gewesen, als Trump gesagt hat, das ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Wir machen so ein trilaterales Abkommen, dann verdient Amerika mit. Oh, ja, was dann noch bedeutet hätte, dass man vor allem die Amerikaner mit ihrer freien Seefahrt, ja, die noch nicht mal das Seerechtsabkommen ratifiziert hatten, aufgrund dieser überragenden Bedeutung, dass sie auch der Wächter der internationalen Seewege sind. Ja. Also wenn er das dann auch noch beerdigt, ist nicht nur der Raison d'être der amerikanischen Marine mal dahin, ja, sondern dann hängen auch unsere gesamten Asien-Exporte davon ab, dass nicht nur die Iraner, sondern dann die Chinesen möglicherweise dann auch vielleicht eine Maut durch das südchinesische Meer oder die Taiwanstraße erheben können.
Weil wir gerade dort in der Region sind, Herr Bracke, können Sie einmal erklären die Rolle der Chinesen? Das ist hochinteressant. Welche Rolle spielen die Chinesen für die Schifffahrt weltweit? Das hat sich ja wahnsinnig gedreht. Ich habe irgendwo von Ihnen gelesen in der Vorbereitung, Deutschland war mal das Land, das Schiffe finanziert hat. Sie erklären gleich, was das bedeutet. Heute hat sich das komplett gedreht, es sind die Chinesen. Auch da gibt es also offensichtlich das, was Herr Umbach nicht möchte, nämlich eine schlimme Abhängigkeit. Können Sie das einmal erklären?
Ja, also China hat schon vor Jahrzehnten im Grunde eine stringente Politik verfolgt, sich von äußeren Sanktionen unabhängig zu machen. Gleichzeitig entsteht dadurch aber auch eine massive Hebelwirkung, die man selber machtpolitisch einsetzen kann. Es ist schwierig, gegen jemanden, der so sehr sich schon abgesichert hat, Machtpolitik zum Einsatz zu bringen an bestimmten Stellen, und gleichzeitig entsteht aber eben eigene Wirkung. Und im maritimen Bereich haben sie erkannt, dass man da auch im 21. Jahrhundert als Seemacht unheimlich viel gestalten kann. Und das umfasst eben nicht nur Marine, sondern eben auch Handelsschifffahrt. Deutschland hat, ich sag mal, für den Bereich kommerzielle Anwendung Handelsschifffahrt in der Regierungszeit von Gerhard Schröder damals erkannt, dass da eine Riesenchance lauert für das beginnende, dann aufkommende, bevorstehende 21. Jahrhundert.
Die Globalisierung, gerade richtig in Fahrt kam.
Richtig. Ja. Und zu sagen, gut, wir haben hier ein unheimliches industrielles Potenzial in Deutschland. Und wenn wir das kanalisieren, unter anderem auf diesen Fokuspunkt maritime Wirtschaft und Schifffahrt, dann können wir unheimlich viel bewegen. Und das ist damals gelungen, zu sagen, wir sind auf Platz 35, Platz 36 der Weltschifffahrtsnation, war Deutschland zum Ende des Kalten Krieges, noch unter der Regierungszeit Kohl. Als Schröder dann damals übernommen hat, war das noch so. Das heißt, wir rangierten hinter Frankreich, hinter Großbritannien, hinter den USA. Und hat dann aber mit dieser konzertierten Aktion, Nationale Maritime Konferenz war ein Symbol dafür, wo man Industriepolitik zusammenbringt, um die Bedingungen zu schaffen, maritim einen Boom auszulösen.
Heißt?
Die gibt's immer noch. Die gibt's jetzt Ende des Monats. Aber diese Strategie dahinter war, mit Steuererleichterungen für Reeder den Kauf von Schiffen zu ermöglichen, mit Modellen, wo private Investoren ihr Geld da reinstecken konnten, wo der Zahnarzt aus München Geld in Containerschiffe investieren konnte.
Schiffsbeteiligungen.
Wo ich Bedingungen schaffe, dass ich über auch das Zulassen von Umflaggungen in andere Regulatorien, also Billigflaggen wäre der falsche Begriff, aber Flaggen, die eben besonders geschäftstüchtig Räder aufnehmen, aber dafür im Prinzip das wie ein Geschäftsmodell betrachten. Viele dieser Schiffe, die von deutschen Rädern so finanziert gekauft wurden, fahren bis heute unter Flaggen aus Liberia, Panama, Marshall Islands, irgendwo anders. Ja, und die Besatzungen kamen dann dafür aus aller Herren Länder, überwiegend aus den Philippinen beispielsweise.
Ganz viele.
Ja, was sie jetzt übrigens an der Stelle auch besondere Herausforderungen stellt, wenn man jetzt überlegen würde als deutscher Staat, wir brauchen diese Schiffe, um uns im Krisenfall zu versorgen. Angenommen, wir wären in der Lage wie die Golfstaaten. Dann habe ich plötzlich Leute, die gar nicht meiner Nationalität angehören, die ich bräuchte, um meine kritische Versorgung im Kriegsfall zum Beispiel zu übernehmen. Schiffe, die unter einer Flagge fahren, die nicht meine ist, auf die ich keinen direkten rechtlichen Zugriff habe, wo ich Räder fragen muss, ob sie das vielleicht machen.
Freundlicherweise.
Ob das deutsche Räder sind oder andere, das sind die gleichen Räder, die jetzt, weil die Raten hoch sind, das Risiko eingehen, mal durch Hormuz durchzufahren,
oder
viel Geld damit verdienen und dann aber vielleicht noch gar nicht in den Zielhafen einlaufen und erstmal warten, weil sie noch den Ölpreisboom abwarten wollen. Das heißt also, unter Umständen, also das betrifft ganz bestimmt nicht das Gros der gut funktionierenden, soliden Räder, aber es gibt diese eben auch. Und das heißt, wenn wir nur auf den Markt vertrauen, in dieser kritischen Versorgung, du hast das eben gesagt, ne, dass wir gucken müssen, dass Versorgungssicherheit eine Partnerschaft aus Industrie und Regierung ist, aus ne, Verantwortung, dann hängen wir da letzten Endes verkauft in Lee.
Und können Sie einmal beschreiben, also Sie sagen Regierung Schröder, die haben das begriffen, da gibt es... Ja, die Globalisierung, die richtig Fahrt aufnimmt und wir profitieren davon. Ja. Und dann dreht sich das plötzlich. Genau. Wann und warum?
Ja,
und
wie? Also damals war ein Teil davon eben auch deutsche Versicherungen bzw. deutsche Banken finanzierten das, diesen Schifffahrtsboom und hatten zeitweilig über die Hälfte der globalen Handelsflotte unter deutscher Finanzierung. Und dieser Boom ist nach der Lehman-Krise zusammengebrochen. 2008, das dauerte ein bisschen, bis das in der Schifffahrt voll durchgeschlagen ist. Wir haben ganze Landesbanken auflösen müssen deswegen. Und danach sind unter anderem auch Regeln eingeführt worden in der EU, die das erzwingen, dass Banken bestimmte Regeln, bestimmte Sicherheiten bieten müssen, bevor sie finanzieren dürfen.
Mehr Eigenkapital und so weiter. Basel, und, darüber reden wir.
Genau, richtig.
Das Basel-Regelwerk.
Genau, und das verhindert aber letztlich in vielen Bereichen Investments in Schiffe. Das heißt, die Deutschen sind raus aus dem Schifffahrtsmarkt, aber unter anderem deutsche Kompetenz in der Schiffsfinanzierung hat dabei geholfen, China stark zu machen, Schiffe zu finanzieren. Heute finanziert China über die Hälfte der weltweiten Handelsschifffahrtstonnage. 20% der weltweiten Handelsflotte werden direkt aus China kontrolliert, sozusagen eigene Flagge, eigene Leute, Hongkong-Flagge oder China-Nationalflagge, also direkte Kontrolle. 60% etwa der weltweiten Handelsflotte wird aus China finanziert. Und dann gibt es ein Regelwerk, was sicherstellen soll, dass niemand mit geplatzten Krediten sozusagen weiter Schiffe betreibt, dass alle Staaten der Welt verpflichtet, diese Schiffe an die Kette zu legen. Wenn so ein Schiff einläuft und die Bank sagt, das Geld wird nicht bezahlt, dann wird es festgelegt und darf erstmal nichts mehr machen. Wenn jetzt China Gründe hätte zu sagen, diese Kredite werden nicht mehr bezahlt, dann müssten wir selber unsere eigenen Schiffe, die uns im Krisenfall versorgen sollen, erstmal festhalten. Bis wir irgendeinen Weg gefunden haben, zu sagen, wir bürgen jetzt dafür, unser Staat steht dahinter, wir haben die Instrumente bereitgelegt für die Krise, dass wir sagen, ab jetzt bürgt der Staat. Denn der Grund für den geplatzten Kredit könnte ja sein, es gibt ein Kriegsrisiko. Jemand schießt auf eure Schiffe. Ja, aber wir brauchen die doch in der Krise. Ja, weil drauf geschossen wird. Man sagt, nee, das ist uns zu heiß. Ja, das wollen wir nicht.
Okay, ich habe nur eine Frage für einen Freund. Best case oder worst case, was Sie da gerade erzählt haben?
Das Gute ist, ich bin Optimist, das lässt sich nicht unterkriegen. Das Gute ist, es ist noch unglaublich viel da. Wir haben die gleichen Möglichkeiten wie damals, als in der Regierungszeit Schröder erkannt wurde, wir machen Deutschland zu einem maritimen Powerhouse. Die Möglichkeit ist da, das auch heute zu tun. Mhm. Wir haben ganz viel Substanz von Schiffbau über Reedereien, über maritime Kompetenz an den Hochschulen. Wir haben junge Leute, die sich diesen Berufsweg aussuchen und das saugut machen und im internationalen Vergleich auch gut dastehen. Mhm. Das heißt, wir können genauso da wieder Energie reingeben, das groß machen, mehr machen und im Idealfall mit unseren Partnern zusammen in Europa gemeinsam in diesen Strang ziehen und die Partner suchen, die es jetzt am meisten braucht. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass wir nicht uns von diesen ganzen Schmerzen und Schrecken dazu verleiten lassen, nur an uns zu denken, sondern dass wir sagen, jetzt kommt richtig darauf an, dass wenn alle anderen nur an sich denken, dass wir gemeinsam arbeiten. Dass man die Partner zusammenholt, ne? Europa mit Kanada gemeinsam, ne? die unterhalb der Ebene NATO und EU in unserem Team spielen, mit UK, mit Norwegen gemeinsam agiert, dass man die Golfstaaten jetzt ganz eng bei sich holt und sagt, was braucht ihr denn? Aber wenn ihr jetzt in Existenznot seid, euch dreht man die Lebensader ab. Wo steht ihr? Was habt ihr vor? Wir sind ganz bestimmt nicht diejenigen, die den nächsten Alleingang machen sollten. Aber wir dürfen unsere Freunde nicht alleine lassen.
Ja, ist schon klar.
Die Ernst der Mittelmächte, über die viel gesprochen wird. Und das in der Seefahrt jetzt.
Genau. Ist spannend. Wir müssen noch ein Thema zum Schluss und unbedingt noch kurz besprechen. Schwedt. Weil, wenn wir da gerade darüber reden, wer davon profitiert. Da kam jetzt diese Meldung und ich bin echt zusammengezuckt, weil ich an unser Gespräch auch dachte. Putin, der sagt, wir werden dafür sorgen, dass aus Kasachstan über die Druzhba-Pipeline, glaube ich im Wesentlichen, kein Öl mehr nach Deutschland kommt. Genau. In die Raffinerie, die wir da im Hintergrund sehen, ist Schwedt. Mhm. So, Das ist eine wichtige deutsche Raffinerie. Was macht diese deutsche Raffinerie? Warum ist die so wichtig?
Na, sie ist für die Hauptversorgung Ostdeutschlands und insbesondere auch der Berlin, gesamten Berlin-Region, der Großregion sozusagen, verantwortlich. Wir hatten ja vor 2-3 Jahren schon die Diskussionen, also nach dem Überfall, als wir dann ja auch kein russisches Öl mehr importieren wollten. Damals gab es auch noch größere technische Probleme, weil man nicht so ohne weiteres anderes Öl beziehen konnte. Und dann hat man irgendeinen Deal gefunden. In den letzten 3 Jahren, also von 2023 bis 2025, haben sich der Import kasachischen Öls via dieser Druzhba-Pipeline verdoppelt.
Die durch die Ukraine läuft, ne? Da habe ich das falsch im Kopf. Doch, ne?
Genau. Mhm. Also die läuft natürlich ja von Kasachstan kommt das Öl, das läuft in Russland. In der Regel sind das in der Regel SWAT-Deals. Ne? Das heißt, das Öl, das bei uns ankommt, ist nicht am Ende unbedingt kasachisches Öl. Ja? Also früher hat der Schwed russisches Öl bezogen, das ist diese Ural-Sorte. Kasachisches Öl ist ein bisschen ähnlich von der Qualität halt her. Das ist so ein mittelschweres Öl. Und in der Regel läuft das über auch SWAT-Deals. Ob das jetzt so ist, davon gehe ich jedenfalls mal aus. Das heißt, die Russen benutzen dieses kasachische Öl selber, verrechnen das und liefern dann sozusagen eher russisches Öl durch dieses Druzhba. Okay. Aber die entscheidende Punkt, der mich die ganze Zeit da schon sozusagen so misstrauisch gemacht hat, ist, wir sozusagen haben dann ein Konstrukt, wo wir ja immer noch von Russland abhängig sind, nämlich über diese Pipeline. Mhm. Ja, und diese Pipeline spielt die letzten 2-3 Jahre eine ganz große Rolle in den Auseinandersetzungen zwischen der EU und Ungarn und der Slowakei. Ja, weil die EU ja schon 2022 gesagt hat, wir wollen uns von den fossilen Energieimporten frei machen. Mhm. Das ist jetzt auch in ein Gesetz verpackt worden. Und die meisten EU-Staaten haben sich dran gehalten. Ja, nur die Ungarn und die Slowaken eben nicht, weil sie kein Interesse haben. Mhm. Es ist aber nicht so, dass die keine Alternative gehabt hätten. Ja, und auch mit EU-Geldern hätte man diese Initiative umsetzen können. Nur wir haben uns dann damit natürlich weiter abhängig gemacht von dieser Pipeline. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, dass Putin das wie eine Einladung sieht. Ja, der wird früher oder später diesen Hebel natürlich benutzen, um diesen Durchfluss Richtung Schwedt natürlich auch zu verhindern. Und die westlichen Geheimdienste hatten im letzten Dezember mit Blick auf die hybride Kriegführung auch in Brüssel nochmal gewarnt, dass die im Jahr 2026 also nochmal intensiviert wird. Und der Fokus dieser hybriden Kriegführung mehr denn je wird Deutschland sein. Ja, und deswegen ist diese ganze Geschichte eine Geschichte auch mit Ansage.
Was bedeutet das für uns jetzt, wenn dort? Weil eins habe ich gelernt, auch aus Gesprächen mit Ihnen. Man kann nicht einfach irgendein Öl in irgendeiner bestimmten Raffinerie verarbeiten. Raffinerien sind offenbar etwas, was passgenau gebaut wird und ist dann für ein ganz bestimmtes Öl. Das heißt, in Schwedt wird genau dieses Öl verarbeitet, weil Schwedt dafür konzipiert ist.
Also inzwischen kann Schwedt auch anderes Öl verarbeiten, aber das ist dann halt weniger effizient. Ne? Okay. Also man kann, normalerweise ist es bei Raffinerien so, von früher jedenfalls her, dass die nicht jedes Öl verarbeiten können. Also man hätte nicht kurzfristig vor ein paar Jahren jedenfalls sagen können, die benutzen jetzt Leichtöl zum Beispiel aus Norwegen oder so. Ja, inzwischen sieht es ein bisschen anders aus, aber Kerosin wird genauso wie Diesel und Benzin mit einem bestimmten Temperaturgrad zum Beispiel sozusagen umgewandelt. Mhm. Ja, und wenn Sie anderes Öl haben, dann ist das möglicherweise weniger effizient, rechnet sich vielleicht, ist dann auch nicht mehr so profitabel. Das Öl, was aus Kasachstan, Russland kommt, das ist extrem schwefelhaltig zum Beispiel, oder schwefelhaltiger jedenfalls als Leichtöl. Und muss dann sozusagen umgewandelt werden. Und das Problem aber ist, dass die Diskussion, dann kommen wir zurück auf Kerosin, ja, wenn man sagt, wir könnten doch auch mehr Kerosin produzieren. Da muss man sehen, in diesem Temperaturbereich würde das aber zu Lasten dann eben von Diesel oder Benzin gehen.
Ja, also wenn dann gesagt wird, wir können da kurzfristig mal auch mehr Kerosin produzieren, theoretisch ja, aber dann geht es eben zu Lasten auch von Diesel etc. Dann sind wir an der Frage, kann der Transportsektor, ja, nehmen wir ein Busunternehmen oder LKW-Betrieb sozusagen, hat der dann noch genügend Diesel oder Benzin? Also von daher gibt es jede Menge auch hier Grenzen, ja, was ich machen kann, und große Reservekapazitäten, zum Beispiel wie die Saudis das im Erdölbereich haben, ja, die bei einer anderen geopolitischen Krise außerhalb der Golfregion diese Reservekapazitäten anwerfen können, um eine höhere Ölproduktion durchzusetzen, um dann sozusagen den Preis zu halten. Das haben wir aber hier in Deutschland in dem Raffineriebereich nicht. Wir haben in den letzten, glaube ich, 5 Jahren auch in Europa mehr als 20% Raffineriekapazitäten verloren.
Abgebaut, ne? Abgebaut. Genau. Deswegen nochmal ganz kurz die letzte Frage.
Und auch da sozusagen Vertrauen auf die globalen Märkte.
Ist schon klar. Wenn da in Schwedt jetzt nichts mehr ankommt, können wir das ersetzen? Können
wir dann Öl aus Norwegen zum Beispiel beziehen? Das kasachische Öl macht, nach dem, was ich jedenfalls gelesen habe, rund 30% aus. Also okay. Das heißt nicht, dass die komplett ihr einstellt. Ja? Aber die Versorgung für die Großregion Berlin könnte zumindest kurzfristig in Bredouille kommen. Was ich mich frage, also vor dem Hintergrund, weil das ja absehbar war, und wenn ich diese jetzt sehr alarmistischen Reaktionen da aus der Landesregierung, teilweise auch aus Berlin höre, dann kriege ich jedenfalls den Eindruck, dass man eben offensichtlich für dieses Szenario nicht vorgesorgt hat und sich rechtzeitig darüber Gedanken gemacht hat, was passiert dann, wenn Putin diesen Hahn abdreht, können wir dann auch kurz, mittelfristig entsprechend woanders her Rohöl einführen, was wir dann entsprechend verarbeiten können. Ja? Und das ist das, was ich normalerweise gerade mit Blick eben auf diese Geschichte und diese vorhersehbaren Abhängigkeiten sozusagen hätte machen müssen.
Also wieder da bei der Fußnote in der Promotion. Genau. Da schließt sich jetzt der Kreis. Danke Ihnen allen ganz herzlich. Wahnsinnig viel erfahren heute. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update, und Sie entscheiden zu Hause, ob das, was wir gerade zum Schluss noch gehört haben, Best-Case- oder Worst-Case-Szenario war. Wir sehen uns in jedem Fall morgen wieder. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.